Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auch 4 Wochen Teil-Lockdown haben es bisher nicht wirklich besser gemacht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen, sie ist weiter hoch. Mehr als 23.400 Fälle meldet das Robert-Koch-Institut heute. Das liegt unter anderem an den zunehmenden Ansteckungen in Pflegeheimen, weshalb nun mehr und schnell getestet werden soll. Volker Fintermer.
Seit heute greift die neue Verordnung für die Schnelltests, die es neben den Pflegeeinrichtungen jetzt auch den Schulen erlaubt, nach einer kurzen Einführung, etwa auch per Video, das Personal selbst auf das Coronavirus testen zu können. Das stößt auch auf Kritik. Unter anderem hatten einzelne Ärzteverbände vor den Selbsttests gewarnt, weil damit das Risiko falscher Testergebnisse einhergehe, da die Zuverlässigkeit nur begrenzt sei und Bedienungsfehler da noch verstärkend wirken könnten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wies diese Kritik am Morgen im ZDF zurück.
Es gab aus den Bundesländern den Wunsch, diese Möglichkeit zu haben, als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Das heißt ja nicht, dass die Hygienekonzepte etwa auch in den Schulen oder Kitas dann wegfallen könnten, sondern die gelten natürlich weiterhin.
Aber gerade mit Blick auf die Pflegeheime, wo den Schnelltests eine erhebliche Bedeutung für die Besucher rund um die Feiertage zukommen soll, fordert Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz weitere praktische Hilfen für das Personal in den Pflegeheimen ein.
Wo sind denn Schnelltests zu bekommen? Wer übernimmt die Frage der Qualität dieser Schnelltests? Denn auf den Internetseiten der Bundesregierung finden wir mittlerweile 300 Anbieter. Wer das tatsächlich getestet hat, wissen wir nicht. Man verlässt sich auf Herstellerangaben. Wir brauchen Menschen, die sie vornehmen, und zwar sowohl bei den Besucherinnen und Besuchern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege.
Die Bundeswehr und freiwillige Sanitätsdienste sollten hier aushelfen, fordert der Brüsch. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat heute einen Empfehlungskatalog für Heimbesuche vorgelegt, um weiterhin persönliche Kontakte zu ermöglichen und Isolationen wie im vergangenen Frühjahr zu vermeiden.
Und deswegen kommt Besuchskonzepten der Einrichtung eine besondere Bedeutung zu. In ihnen müssen Autonomie und Selbstbestimmung mit dem Infektionsschutz in Einklang gebracht werden.
An vorderster Stelle stehen da aber auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln. Derweil scheint sich die Hoffnung auf schnelle und weitreichende Impfungen wieder ein Stück weit zu zerschlagen. Zwar hat der Impfstoff der beiden Unternehmen BioNTech und Pfizer bereits die Zulassung durch die britischen Behörden erhalten und auch die EU hat Interesse an einem zügigen Verfahren bis zum Jahresende. Allein die beiden Hersteller sehen sich mit Problemen in den Lieferketten konfrontiert und haben die angekündigte Zahl von Impfdosen, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden könnten, auf 50 Millionen halbiert. 50 Millionen, die weltweit aufgeteilt werden müssten. Im Deutschlandfunk kritisierte Ärztepräsident Klaus Reinert am Morgen das langwierige Zulassungsverfahren der europäischen Behörde EMA, für das 4 weitere Wochen angesetzt sind.
Die Prüfung als solche ist ja nur eine Prüfung von in den letzten Monaten stattgefundenen Studien. Und da findet ja keine weitere Überprüfung des Impfstoffes an sich statt, sondern es geht nur darum, nachzuvollziehen, ob die Prüfungen, die stattgefunden haben, valide sind.
Und das könnte schneller gehen, betonte Reinhardt, zumal die vorliegenden Daten zuversichtlich stimmen würden, auch wenn Langzeitbeobachtungen zwangsläufig noch fehlen. Der EU-Gesundheitspolitiker Peter Liese verteidigte dagegen die längeren Fristen.
Die Daten, die in Großbritannien vorgelegt wurden, sind nicht so umfangreich, nicht so detailliert wie das, was die Europäische Arzneimittelagentur braucht. Es ist ein anderes Verfahren und nach meiner festen Überzeugung ein sichereres Verfahren.
Im Deutschlandfunk Kultur sprach der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz von einem ohnehin noch langwierigen Prozess.
Es wird Monate dauern. Es wird natürlich auch Menschen in Deutschland geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Dazu kann man sie auch nicht zwingen. Also wird es eine ganze Zeit dauern. Und das ist ja auch das, was die Bundesregierung, auch das, was die Bundeskanzlerin sagt. Wir werden bis weit in das nächste Jahr hinein mit diesem Virus umgehen müssen.
Soweit Friedrich Merz, der ganz richtig festgestellt hat, dass es längst nicht klar ist, wie viele letztlich einer Impfaufforderung folgen werden. Es gibt viele Bedenkenträger, unter ihnen auch eine Gruppe von Medizinern, die ihre Bedenken offen zur Diskussion stellen. Dazu gehört Steffen Raabe von den Ärzten für individuelle Impfentscheidung, der heute Morgen bei uns im Programm unter anderem Folgendes gesagt hat.
Wir wünschen uns ja einen Impfstoff, der vor allen Dingen vor den schweren Erkrankungen schützt. Nicht vor irgendwie ein bisschen Husten und ein bisschen Fieber, sondern von der berüchtigten Lungenentzündung schützt. Wir wünschen uns darüber hinaus einen Impfstoff, der lange schützt. Nicht 3 Wochen, nicht 4 Wochen, nicht 4 Monate, sondern eigentlich nachhaltig. Und wir wünschen uns einen Impfstoff, der auch nachhaltig und auf lange Sicht sicher ist, dessen Nebenwirkungen wir kennen, gerade auch angesichts der völlig neuartigen Impfstofftechnologien.
All das aber wisse man noch nicht und deshalb blieben wesentliche Fragen unbeantwortet. Solche wollen wir mit Martin Terhardt zu klären versuchen. Er ist Kinder- und Jugendarzt in Berlin und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Schönen guten Tag.
Schönen guten Abend, Frau Dittmar.
Herr Terhardt, inwiefern geben Sie Herrn Raabe recht, dass wesentliche Fragen zum Impfstart unbeantwortet bleiben werden?
Herr Raabe und seine Vereinigung sind halt so die Berufsskeptiker beim Impfen in Deutschland und legt natürlich auch den Finger in die Wunde, die es tatsächlich auch noch gibt. Wir wissen noch nicht alles über diese Impfstoffe. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, dass sie halt so schnell entwickelt wurden, um der Menschheit zu helfen, dieses Problem schnell loszuwerden. Und über die Restrisiken, die es noch gibt, können wir gerne sprechen. Aber die Vorteile, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, diese Krankheit eventuell schneller einzudämmen, als wenn wir diesen Impfstoff nicht hätten, die überwiegen sicherlich bei weitem.
Schauen wir mal auf den ein oder anderen Kritikpunkt. Die Risikogruppen, vor allem Menschen mit Vorerkrankungen, seien in den Studien gar nicht aufgetaucht. Das ist eine Sorge, die formuliert wird. Und deshalb wisse man auch nicht, wie die Impfung bei denen wirke. Wie schwierig ist das?
Das stimmt nicht. Es sind in der Studie, in der Phase 3 der BioNTech-Impfung, sind chronisch kranke Patienten mit HIV, mit Diabetes, mit erhöhtem Blutdruck eingeschlossen worden. Es durften alle Menschen teilnehmen, die an einer stabilen, behandelten chronischen Krankheit leiden. Nur Immunsupprimierte, also mit Störungen des Immunsystems, die nicht korrekt behandelt werden können, und Schwangere sind ausgeschlossen worden aus der Studie. Also wir werden schon Daten bekommen, auch von chronisch Kranken.
Anderer Punkt, die Nachhaltigkeit betreffend. Man wisse nicht, wie lange der Impfstoff schützt. Auch kein Problem?
Das können wir natürlich noch nicht wissen, weil die Studien, die jetzt eingereicht worden sind und die halt eben noch nicht der EMA vorher vorgelegen haben, wie der Herr Reinhardt eben behauptet hat, in diesen Studien sind halt die Endpunkte der Phase 3, die Zwischenendpunkte, eine Woche nach der zweiten Impfung oder maximal 2 Wochen nach der zweiten Impfung erhoben worden. Das heißt, 4 bis 5 Wochen nach der ersten Impfung. Das heißt, die Daten können gar noch nicht über eine längere Wirksamkeit Beweiskraft haben. Wir wissen aus der Phase 2-Studie, wo halt Blutuntersuchungen gemacht worden sind, dass diese Antikörper, die im Blut nachgewiesen werden, durchaus mehrere Monate anhalten. Aber über den Schutz tatsächlich im Leben wissen wir aus dieser Phase 3-Studie eben noch nicht so viel über so ganz lange Zeit. Wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir auch 6 Monate warten, bis wir anfangen zu impfen.
Die Risiken, was mögliche Neben- bzw. Wechselwirkungen betrifft, die kann man in Kauf nehmen, sagen Sie?
Da wir ja, um das nochmal zu ergänzen, was Herr Raabe gesagt hat, jetzt gerade zu Beginn im Rahmen der Priorisierung zunächst die Höchstrisikopersonen impfen möchten. Und das sind nach STIKO die über 80-Jährigen, die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und die Menschen, die sie betreuen. Und die Menschen, die in Krankenhäusern und Notambulanzen in erster Linie arbeiten und halt mit Covid-19-Patienten zu tun haben. Diese Menschen, vor allen Dingen die Risikopatienten im Alter von über 80 oder in Altenheimen und Pflegeheimen, haben das höchste Risiko, schwer zu erkranken und zu versterben. Das sind ja die Zahlen, die uns jetzt gerade so erschrecken. Und wenn Sie sich die Statistik angucken, die den allergrößten Teil der Todesfälle ausmachen. Und diese Menschen sollen zuerst geimpft werden. Und die Menge an Impfstoff, die uns wahrscheinlich in den ersten 3 Monaten zur Verfügung stehen, die brauchen wir sogar für diese Personen. Und mehr werden wir am Anfang noch gar nicht impfen können. Und in der Zeit wird natürlich zusätzliches Wissen entstehen, auch über eventuelle zusätzliche Nebenwirkungen, die bisher in den Studien nicht aufgefallen sind. Aber die man bisher gesehen hat, das waren das, was wir von anderen Impfungen auch kennen. Nämlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, ein bisschen Temperaturerhöhung, Schmerzen an der Impfstelle.
Also Dinge, die man möglicherweise in Kauf nehmen kann. Die Idee hinter dem Impfen ist ja vor allem, dass es möglichst viele tun und wir irgendwann eine sogenannte Herdenimmunität haben, sodass die Gefahr, sich anzustecken, schwindet. Aber auch ungeklärt ist doch bisher, ob Geimpfte das Virus nicht trotzdem weiter übertragen können, oder?
Das ist in diesen Studien zu den mRNA-Impfstoffen bisher nicht geprüft werden. Das wird aber noch geprüft. In dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca, der jetzt noch eine Weile braucht, bis er zugelassen wird, ist das zum Teil geprüft worden, die Daten liegen aber auch noch nicht vor. Aber das müssen wir erfahren. Das ist sehr wichtig, um halt gerade diesen Gemeinschaftsschutz besser beurteilen zu können. Aber je mehr Menschen wir vor einer schweren Erkrankung schützen, desto mehr schützen wir auch dadurch vor Ansteckung, weil schwere Erkrankung heißt halt auch deutlich höhere Viruslast am Beginn und das ist mehr ansteckend als eine leichte Erkrankung oder eine unbemerkte Erkrankung. Und insofern gehe ich schon davon aus, auch wenn wir das jetzt noch nicht genau wissen, dass dieser Impfstoff auch einen gewissen Gemeinschaftsschutz erreicht, aber nicht so einen perfekten, wie wenn er vor Infektionen schützt.
Das heißt, trotz der noch offenen Fragen, würden Sie sagen, Impfen ist das Mittel der Wahl und zwar für möglichst alle im Sinne der Gemeinschaft oder sollte da jeder individuell abwägen?
Zu Beginn geht es ja, wie gesagt, nur um bestimmte Gruppen, die überhaupt nur in Frage kommen für die Impfung oder kann ja gar nicht jeder fragen, bin ich denn der Richtige und abwägen. Es geht darum, dass die Priorisierungsgruppen, die ich gerade genannt habe, am Anfang natürlich das Recht haben, auch Nein zu sagen. Aber denen wird es angeboten.
Ja, und perspektivisch?
Für die ist es besonders wichtig. Perspektivisch wird es natürlich wahrscheinlich irgendwann im Sommer auch der gesamten Bevölkerung angeboten werden, nachdem zwischendurch andere Priorisierungsgruppen drankommen. Und dann kann natürlich jeder selber entscheiden. Aber ich würde jedem raten, sich zu impfen, weil wir werden das Problem, das uns jetzt alle so nervt, vielleicht sonst doch nicht los.
Sagt der Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt, auch Mitglied der Ständigen Impfkommission. Ich danke Ihnen.
Bitte sehr.